Die letzten Wochen des Kirchenjahrs sind eine besondere Zeit. Die zunehmende Dunkelheit erinnert auch an die Schattenseiten unseres Lebens. Sich damit auseinanderzusetzen, fällt schwer. Wir erinnern uns heute am Volkstrauertag an die Kriege der Vergangenheit. Sie hinterließen Tod, Trauer und tiefe Wunden in den Seelen und in vielen Biografien. Dass wir heute im Frieden leben dürfen, kann uns den Blick auf die Welt nicht verbauen. Nach wie vor versuchen Machthaber, ihren Einfluss zu sichern, auch wenn es Menschenleben kostet. Wo müssen andere Staaten eingreifen angesichts des Leids der Bevölkerung? Keine leichten Fragen, schon gar nicht in ihrer Beantwortung. Wir wollen für unsere Regierenden beten um Weisheit und Weitsicht. Der Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 10 mahnt uns, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Mit dem Gericht Gottes wird Recht aufgerichtet und wir werden neu ausgerichtet auf den Weg der Liebe und der Barmherzigkeit. Ich grüße Sie alle heute Morgen, auch die, die anlässlich des Volkstrauertages hier sind, und Herr Glasen, der nachher auch die Trauerfeier oder die Feier am Grabmal vollziehen wird. Herzlich willkommen. Wir wollen uns ausrichten auf den lebendigen Gott, von dem wir leben und aufgrund dessen Barmherzigkeit wir leben. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen aus dem Lied 450, Strophen 1, 4 und 5, Morgenglanz der Ewigkeit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam Psalm 6 beten unter der Nummer 704. Wir lesen im Wechsel zwischen aus- und eingerückten Zeilen. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn.
Und sichere mich nicht in deinem Grimm.
Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Wende dich, Herr, und errette mich. Weichet von mir alle Übeltäter.
Der Herr hört mein Weinen.
Der Herr hört mein Flehen. treuer Gott und Herr, lass uns nicht vergessen, dass alles ein Ende hat. Unser Gelingen und unser Versagen, unser Lachen und unser Weinen, unser Glück und unser Leid, diese ganze Welt mit ihrer Herrlichkeit und mit ihrem Elend. Wir beugen uns vor dir, du lebendiger, ewiger Gott, im Wissen um unsere Vergänglichkeit. Du hast ewiges Leben und rufst uns zu dir durch Jesus, deinen Sohn, der unseren Tod erlitten und uns durch die Auferstehung den Weg zu dir gebahnt hat. Wir beten weiter in der Stille.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und werden in das Lied Höher mit hineingenommen durch Singteam. Vielen Dank.
Schriftlesung lese ich uns aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Der Abschnitt ist überschrieben vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Rechten in das ewige Leben. Wir singen nun von dem Lied, die Nummer 199, die Verse 1 bis 5. Gott hat das erste Wort.
Liebe Gemeinde, die Tage kurz vor dem ersten Advent sind so Tage, die es uns nicht leicht machen, aber die uns helfen, auf das Wesentliche zu kommen und uns dem Wesentlichen unseres Lebens immer wieder auch zu stellen. Und hat es der Text in der Lesung schon nicht leicht gemacht, so macht es uns auch der Text für die Predigt heute aus Hiob 14 nicht leicht. Ich lese den Bibelabschnitt aus Hiob 14, Vers 1 bis 17. Der Mensch vom Weib geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen zum Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Taglöhner freut. Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schösslinge bleiben nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt. Er wird nicht wieder aufstehen, er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Ach, dass du mich im Totenreich verwahrtest und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. Meinst du, einer stirbt und kann wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Dann würdest du rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Dann würdest du meinen Schritt zählen und nicht Acht geben auf meine Sünden. Du würdest meine Übertretungen in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Hier spricht einer, der vom Leben gezeichnet ist. Vor nicht langer Zeit ging es ihm ganz gut. Er hatte Frau, Kinder und ein mehr als erträgliches Auskommen. Er war reich. Und dann kam es dazu, so wie es im Buch Hiob beschrieben wird, dass Satan den Hiob bei Gott anschwärzte. Der glaubt ja nur, weil es ihm so gut geht. Und Gott lässt es zu, dass der Satan Hiobs Glauben auf den Prüfstand stellt. Der Teufel will Gott beweisen, dass keiner da ist, der sich an Gott orientiert, nur um Gottes Willen. Jeder Mensch, der nach Gott fragt, fragt ja nur, wie komme ich einigermaßen ans Ziel und wie komme ich ins ewige Leben hinein, und dann brauche ich halt Gott, aber Gott interessiert mich im Grunde genommen nicht. Im Grunde dreht der Teufel hier den Spieß des Sündenfalls um. Beim Sündenfall, da hat er dem Menschen eingeredet, dass das mit Gott nicht vertrauensvoll ist. Er hat dem Menschen eingeredet, Gott ist einer, der nur seine Macht ausbauen will auf seine Kosten. Und jetzt dreht er den Spieß um und sagt, du brauchst dir gar nichts einzubilden, denn die Menschen, die so fromm scheinen, suchen doch nur das eine, dass es ihnen gut geht, aber dich kümmert niemand etwas. Der Satan will Misstrauen säen zwischen Gott und Hiob. Nicht umsonst trägt der Satan auch den Namen Durcheinanderbringer. Doch Gott zweifelt nicht an der Aufrichtigkeit des Hiobs. Und so kommt sein Glaube auf den Prüfstand. Und dann trifft eine schlechte Nachricht nach der anderen ein. Hiobs Botschaften eben. Überfall und Tötung aller Knechte und Mägde durch eine zerstörerische Bande. Dann kam eine Naturkatastrophe und raubte ihm seine Schafherden. Dann traten die Chaldäer auf den Plan und raubten ihm die Kamele. Und als ob das noch nicht genug ist, zu guter Letzt bekommt er die vernichtende Nachricht vom Tod aller seiner Kinder auf einen Schlag. Und damit immer noch nicht genug. Er erleidet eine schmerzhafte Krankheit, wird geplagt von bösen Geschwüren. Leid über Leid trommelt auf Hiob ein. Und zu guter Letzt besuchen ihn noch Freunde. Und wer nun sagt, gut, dass er wenigstens Freunde hat, der sieht sich getäuscht. Anfangs sind die Freunde wirklich Freunde, echte Freunde, die sich daneben setzen, dazusetzen und einfach die Klappe halten. Einfach zuhören. Einfach mit einem anderen die Notsituation aushalten, was fast nicht auszuhalten ist. Einfach da sein und schweigen. Doch dann halten es diese Freunde auch nicht mehr aus. Allzu sehr bringt sie das Ergehen des Hiobs auch in ihren Glauben ins Wanken. Ihr eigenes Gottesbild wird in Frage gestellt durch das, was Hiob hier erleiden muss. Und das, was sie dann beginnen zu sagen, ist der Versuch, ihren eigenen Glauben zu retten. Immer wieder sagen mir Menschen, die eine langwierige Krankheit haben, dass dann viele auf sie zukommen und ihnen gute Ratschläge geben. Die meinen es ja nur gut, aber manches Mal sind diese Ratschläge, die gegeben werden, auch der Versuch, irgendwie mit den Dingen des anderen und mit der Not des anderen zurechtzukommen. Du, ich habe eine Lösung für deine Probleme, mach mal. Dann werden aus guten Freunden auch eine Strafe Gottes, die mich noch tiefer hineindrücken in das, was ich ohnehin kaum zu tragen habe. Glaube, Treue und Segen, das gehört doch einfach zusammen. Nehmen wir doch den Segen als selbstverständliche Folge unseres frommen Verhaltens. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn es dann anders kommt in der Reihenfolge, wenn dann plötzlich trotz meines frommen Lebens der Segen ausbleibt, dann wird's schwierig für uns. Wie gehen wir dann damit um? Dass an dieser Stelle nicht nur Hiob, sondern auch der Glaube seiner Freunde auf den Prüfstand kommt, wollen sie nicht wahrhaben. Sie meinen, irgendwas muss doch bei Hiob falsch sein, dass Gott so gnadenlos zuschlägt. Irgendwas muss doch bei Hiob geistlich nicht in Ordnung sein, dass Gott so handelt, wie er handelt. Gott würde das Leid doch gar nicht zulassen, wenn Hiob ein aufrichtiger, frommer Mann wäre. Und so schrecken sie selbst davor nicht zurück, dass sie Gott anfangen zu verteidigen. Siegfried Kettling hat einmal gesagt, wer Gott verteidigt, übt Blasphemie, also Gotteslästerung. Wenn wir meinen, wir müssten Gott verteidigen, wer sind wir denn, dass wir Gott verteidigen könnten? Was wir verteidigen, das ist unser Gottesbild. Wenn Gott nämlich nicht so funktioniert, wie wir uns das denken und wie wir uns das zurechtgelegt haben, dann heißt es ja in der Konsequenz, dass es Schluss ist mit unserer Selbstsicherheit. Das Problem von Hiob wird das Problem seiner Freunde und ehe wir es uns versehen, wird das Problem Hiobs auch ganz schnell unser Problem. Die Not und das Leid der Menschen auszuhalten ist schwer. Und Not gibt es viel und uns fehlen die Antworten. Wer gestern das Heute-Journal angeschaut hat, den Blick auf die Flüchtlinge aus Bolivien, wie das Rote Kreuz versucht zu helfen, wie sie Medikamente geben können und wie sie so versuchen, die Not ein wenig zu lindern. Und wenn dann einer dieser Helfer beschreibt, wie es in seinem Herzen aussieht, dass er jetzt diese junge Familie, diese junge Frauen mit ihren kleinen Kindern nicht einfach mit auf den Wagen nehmen kann und irgendwo hinfahren, sondern es aushalten muss, dass er nur helfen kann und sie zurücklässt, dann raubt es einem die Sprache. Und wenn wir unseren Fernseher anschalten und in die Welt hineinschauen, wie viel Leid es in dieser Welt gibt, dann merken wir manches Mal, auch wenn ich den Knopf ausdrücke, das Ding bleibt trotzdem in meinem Gedächtnis. Hoffentlich haken wir es nicht ab. Aber wir merken, wie schwierig es ist, das auszuhalten. Und wenn wir dann Menschen in unserer Umgebung haben, die schwierige Wege geführt werden, dann merken wir auch, wie schwer es uns fällt, an dieser Stelle etwas zu sagen. Und man fragt dann, warum muss man überhaupt was sagen? Weinet mit den Weinenden, einfach da sein, mitschweigen und mit drunter stellen und aushalten. Was ist das Problem, wenn mit der Not auch unser Glaube angeknabbert wird? Ich denke an einen Kleinunternehmer, der eine Firma und seine Ehe gegen die Wand gefahren hat. Und seither treibt ihn die Frage um, ob er damit nicht auch Gottes Nähe verloren hat. So ein Automatismus ist in ihm drin zwischen Frömmigkeit und Segen und Gottes Nähe. Und wenn der Segen weg ist, dann muss doch auch die Nähe Gottes weg sein, weil in meinem Leben irgendetwas falsch läuft und ich irgendwo nicht ganz richtig im Glauben liege. Das Fatale an dieser Stelle ist, wenn ein Mensch in diese Tiefe hineingeführt wird und diese Verknüpfung mit seinem Glauben hat, dann wird ihm in der Tiefe auch Gott genommen. Dann wird ihm in der Tiefe auch der Halt genommen, der ihn in der Tiefe tragen sollte. Wenn Glaube System ist und es rutscht uns weg, dann verlieren wir auch den Halt in unserem Leben. In den beiden Weltkriegen, die wir mit zu verantworten haben, hört man manchmal, dass in dem Inferno manche Menschen zum Glauben gefunden haben. Was für ein Geschenk. Aber wir wissen auch um viele Menschen, die in diesem Inferno ihren Glauben verloren haben. Weil sich in diesem Inferno auch die Frage nach Gott stellt. Und wenn dann Gott nur dabei bleibt, was ich mir von ihm denken könnte, wie er sein sollte, dann wird mir das alles aus der Hand geschlagen. So geht es unter anderem Hiob. Hiob schaut sich die Welt an und ist in seiner Beschreibung so gnadenlos. Konsequent beschreibt er die Situation der menschlichen Situation. Wie eine Blume geht der Mensch auf und im nächsten Augenblick verwelkt er und wird vergessen. Es schnürt einem fast die Kehle ab, wie konsequent er in seinem Gedanken ist. Man ist geneigt, augenblicklich zu widersprechen. Nein, so doch nicht. Die Frage, die sich aus der Betrachtung des Leids dieser Welt ergeben, können nicht einfach beantwortet werden. Und ich gebe zu, wenn mir jemand mit ganz einfachen Dingen und Worten versucht zu erklären, warum in dieser Welt dies und jenes schiefläuft und warum so viel Not da ist, dann muss ich manchmal mir die Frage stellen, kann man wirklich das so deutlich und klar sehen? Ich bezweifle das. Weshalb geht es uns denn heute hier so gut und in anderen Regionen dieser Welt tobt der Krieg und Unschuldige, Millionen von Unschuldigen sind auf der Flucht. Krieg hinterlässt Narben, die bis heute erkennbar sind. Und wenn man so manche Familiengeschichten anschaut, dann merkt man, wo der Vater fehlt, wo der Ehemann gefehlt hat. Und das hat Konsequenzen bis in die nächsten Generationen hinein, wenn man den Vater verloren hat und wenn vielleicht keine Geschwister dazugekommen sind. Das Ganze hinterlässt Narben in den Seelen der Hinterbliebenen. Es hinterlässt Narben auch auf der Seele der Soldaten, auch derer, die heute in den Kriegsgebieten auch von Deutschland aus unterwegs sind und wenn sie heimkommen, manchmal schwer traumatisiert sind. Gewalt hinterlässt Spuren und wir haben keine einfachen Antworten, wie man dem begegnen kann. Das, was im Menschen steckt, treibt seine Blüten. In die gnadenlose Beschreibung der Vergänglichkeit, die Hiob hier angeht, mischt sich aber auch Hoffnung. Könnte es vielleicht doch sein, dass Gott nochmal aushält? Könnte es vielleicht doch sein, dass Gott mir gnädig ist? Wie bei dem abgehauenen Baum und dieser Baum und das, was daraus sprießt, das ist ja bei Jesaja auch zu einem Bild für Israel geworden, wenn er von dem Reis spricht, das aus dem abgehauenen Stumpf hervorbricht. Ich lese noch einmal Vers 13 folgende. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. Meinst du, einer stirbt und kann wieder zum Leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Du würdest rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände, dann würdest du meine Schritte zählen und nicht Acht haben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretungen in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Was er hier tastend und zaghaft erhofft, das wird durch Gottes Handeln Wirklichkeit. Hiob durchleidet, durchkämpft und erleidet die Beziehung zu Gott. Das, was am Ende bei Hiob übrig bleibt, ist ein erlittener, ein erkämpfter Glaube, der nicht einfach sich zurechtgezimmert hat, was er sich denken kann. Und so steht am Ende des Hiob-Buchs Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Was Hiob hofft und unsicher beschreibt, ist durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Über dem Tod steht der Sieg von Golgatha und das Zeichen der Auferstehung. Gott sagt Ja zu uns. Er hat uns gesehen, als wir Mutterleib bereitet wurden, und er vergisst uns auch nicht, wenn wir ins Grab gesenkt werden. Er stellt sich seinem Volk vor als der Ich bin da. Und das ist die Selbstvorstellung Gottes. Das ist das, woran wir uns festhalten dürfen, dass Gott da ist. Auch wenn mir der Glaube entglitten ist, auch wenn ich mit Zweifeln geplagt bin, ich bin da. Nicht wir halten Gott im Spiel, sondern Gott hält uns. Nicht wir machen Gott zu Gott durch unseren Glauben, sondern er liebt uns als seine Geschöpfe und er steht uns zur Seite, egal wie es uns gerade zumute ist und welche Wege er uns führt. Nicht er gerät ins Wanken, manchmal unsere Gottesvorstellung, aber er ist da und trägt durch. Das möge uns begleiten. Amen. Danke, dass wir uns daran festhalten dürfen, wenn uns manchmal auch die Dinge ins Wanken kommen, wenn uns der Zweifel packt, du bist da. Danke für diese Zusage. Amen. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns. Wir singen das Lied 347, Strophen 1 und 4 bis 6. Du Gott des Friedens, führe mich vom Tod ins Leben, aus dem Trug in die Wahrheit. Führe mich aus Verzweiflung in die Hoffnung, aus Angst in Vertrauen. Führe mich vom Hass zur Liebe, vom Krieg zum Frieden. Lass Frieden unser Herz erfüllen unsere Erde und das All. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander das Monatslied Du bist meine Zuflucht und Stärke. Herzlichen Dank an alle, die zur Gestaltung des Gottesdienstes beigetragen haben. Im Anschluss findet anlässlich des Volkstrauertags eine Gedenkfeier am Ehrenmal statt. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Danke für das Opfer vom letzten Gottesdienst über 292 Euro für die eigene Gemeinde. Das Opfer, das wir heute einlegen, ist für die Arbeit der Missionare Familie Kepler und Familie Schmid bestimmt, die wir als Kirchengemeinde auch mit unterstützen. Heute Abend ist um 19 Uhr im Gemeindehaus der Erwachsenenkreis. Morgen trifft sich der Gemeindedienst um 14 Uhr im Gemeindehaus. Dafür entfällt der 2. Dezember. Das hat den Grund, dass wir am 1. Dezember Kirchenwahl haben. Und ich lade Sie an dieser Stelle ganz herzlich dazu ein, wählen zu gehen. Und die Kirchenwahlunterlagen bekommen Sie zugestellt durch den Gemeindedienst. An dieser Stelle auch den Mitgliedern des Gemeindedienstes ein ganz herzliches Dankeschön für alles, was Sie auch da tun. Am kommenden Dienstag ist um 20 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus. Eine herzliche Einladung auch für den Mittwoch, kommenden Mittwoch, Buß- und Bettag. Hier in Schopfloch findet um 8 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer in Ruhe Karl-Heinz Joos statt. Er wird unterstützt mit Schülern aus der Klasse 6, die ein Anspiel vorlesen werden. Und um 19.30 Uhr wird in Oberiflingen ein Buß- und Bettagsgottesdienst sein, zusammen mit dem Musikteam, das dort mitwirkt. Und die Konfirmanden sind auch mit dabei. Es wird ein Abendmahlsgottesdienst sein. Herzliche Einladung, daran teilzunehmen. Der Ewigkeitssonntag, nächsten Sonntag, ist um 9 Uhr Gottesdienst. In diesem Gottesdienst gedenken wir auch der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres. Kommen Sie selber, laden Sie auch Leute ein, die Menschen verloren haben. Vielleicht auch nicht aus unserer Kirchengemeinde, die um Verwandte und Freunde trauern. Ganz herzliche Einladung zum nächsten Sonntag, 9 Uhr. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir aufstehen und miteinander das Lied 570, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, singen und uns dann unter den Segen Gottes stellen. Es segne und behüte dich, der gnädige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.